Faltenwürfe zeichnen Muster, die schön und verführerisch sind. Das kann man gar nicht beschreiben. Faltenwürfe sind was Großartiges.
Ein hingeworfener Stoff, eine zerfurchte Landschaft, ein vom Alter gezeichnetes Gesicht. Elfie Semodan, die Grande Dame der Fotografie, hält mit der Kamera fest, was ihr scharfes Auge sieht. Mehr sehen als andere. Umgebung und Menschen anders betrachten. Das konnte Elfie Semodan schon immer. Musik. 2024 waren vielerorts Arbeiten von der Starfotografin zu sehen. Zum Beispiel in Oberösterreich, woher sie stammt, im Burgenland, wohin sie mit ihrem ersten Mann Kurt Kocherscheid und den beiden Söhnen Ivo und August zog, und in New York, dem Hotspot des Lebens. Dort zeigte das österreichische Kulturforum von Mai bis September 2024 eine umfassende Auswahl ihrer Fotografien.
Es war nicht das erste Mal und es war auch nicht meine erste Ausstellung dort.
Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Elfie Semodan. Die österreichische Starfotografin Elfie Semodan macht den Beginn der neuen Künstler- und Künstlerinnen-Gespräche quer durch alle Genres. Es werden alle zu Wort kommen, die Maler und Malerinnen, Autoren und Autorinnen, Musiker und Musikerinnen, Tänzer und Tänzerinnen, die Performance-Künstler und Künstlerinnen sowie die Fotografen und Fotografinnen. Es sind Gespräche über Kunst, die künstlerische Arbeit und das Leben schlechthin. Dieses Gespräch wurde inspiriert durch die schon erwähnte Ausstellung im österreichischen Kulturforum New York mit dem Titel Inspiration comes from everyday life. Inspiration kommt vom täglichen Leben. Es war eine Gemeinschaftsausstellung mit Nina Hollein, der Architektin, die Modedesignerin wurde.
Es hat nichts zu tun gehabt miteinander, aber dann doch.
Erzählen Sie uns ein bisschen was?
Ja, das kann ich gerne erzählen. Also zuerst sollte es eine Ausstellung zusammen mit Sarah Moon sein. Das hat sich dann geändert. Dann sollte es einfach eine Ausstellung in New York sein. Dann kam Nina Hollein dazu. Dann hat sich das Ganze natürlich wieder ein bisschen geändert, weil ich finde, man kann dann nicht einfach zwei sehr verschiedene Positionen. Sie macht ja Kleider. Und ich Fotos. Man kann das nicht einfach nebeneinander hängen und sagen, so, das muss passen. Sondern man muss sich damit beschäftigen und muss schauen, dass das visuell zusammenkommt, zusammen miteinander spielt, miteinander harmoniert.
Haben Sie teilgenommen, welche Fotos ausgestellt wurden?
Natürlich habe ich das. Ich habe sie ausgesucht. Man musste genau sein, was ich dazu nehme. Und manchmal war es einfacher, weil es visuell irgendwie richtig harmoniert hat. Und bei Abendkleidern, bei langen, habe ich dann ein Foto aufgehängt, das ein ganz extremes Querformat war, also sozusagen Widescreen. Und das war eine Ansicht von Libyen in der Wüste, ja. Und es sah aus wie fast ein Telefon, das da herunterhing, so ein kleines mechanisches Ding im Auto, Windshield, ja. Und dann die Abendkleider daneben. Das war sehr schön.
Auf engstem Raum schwebten die Kleider in Bronze wie Skulpturen und haben so dem österreichischen Kulturforum einen besonderen Reiz gegeben. Es ist ein sehr schmales Gebäude, welches der Architekt Raimund Abraham seinerzeit auf einer Grundstücksbreite von 7 Metern hochgezogen hat. In den Stiegenfluchten und Räumen trafen also bei dieser Ausstellung, die Gerald Matt kuratierte, die Amerika- und Modefotografien von Elfie Semodan auf die Kleider von Nina Hollein und eröffneten einen neuen Dialog.
Man musste genau sein.
Zur Vernissage von Inspiration Comes from Everyday Life kam alles, was in der New Yorker Kunst- und Modeszene Rang und Namen hat. Die Chefredakteurin der Vogue, Anna Wintour beispielsweise, und der Künstler Jeff Koons.
Das hat aber nicht nur mit mir, sondern vor allem mit dem Max Holland zu tun, der natürlich Direktor des Metropolitan Museums ist. Und ich glaube, wenn der auftaucht, dann kommen ohnehin alle.
Also ich würde sagen, das war ein gutes Paar.
Ja, das war wunderbar. Nein, es war wunderbar. Wir können es nicht feststellen, was. Es sind so viele Leute gekommen, die ich auch lange eben nicht gesehen habe. Das war sehr schön. Ich habe das sehr genossen.
Frau Semmerdan, Sie gingen 1992 nach dem Tod Ihres ersten Mannes Kurt Kocherscheid mit Ihren beiden Söhnen Ivo und August nach New York. War das eine bewusste Entscheidung oder wollten Sie einfach weg aus Wien?
Nach New York zu gehen war sehr wohl eine bewusste Entscheidung. Das war, nachdem Kurt gestorben ist, und dann ein, zwei Jahre, die waren kompliziert, sehr schwierig hier. Und da habe ich mir gedacht, hier ist eigentlich nichts mehr für mich zu machen. Ich muss woanders hin. In Paris war ich schon einmal, dann gehe ich nach New York. Und das hat sehr gut funktioniert, ähnlich wie mit Paris. Also ich habe nicht Modehäuser angerufen.
Nach Paris sind Sie, nachdem Sie die Modeschule Hetzendorf absolviert hatten, waren damals 20 Jahre alt, noch unbekannt. Als Sie nach New York gingen, hatten Sie sich schon einen Namen als Modefotografin gemacht.
Außerdem hatte ich einen sehr guten Freund, der schon in New York war, was mir geholfen hat. Und vor allem auch mein Agent war ein Wiener, der nach New York gegangen ist. Ein junger Mann, den ich als Fotomodell verwendet habe, der dann auf meine Empfehlung nach Paris und nach New York ging und dort sehr gut angekommen ist, Geld gemacht hat, dann Filmproduzent wurde und dann Fotoagent. Und das war natürlich schön für mich und sehr viel angenehmer für mich, zu jemandem nach New York zu gehen, den ich schon kannte. Insofern wurde mir das sehr viel leichter gemacht mit dem Freund, dem Agenten. Das war schon eine gewisse Basis, die sich dann verbreitert hat.
Und bis heute ein Grundpfeiler Ihres Erfolges ist. Ein anderer wurde in Oberösterreich gelegt. 1941 in Wels geboren, wollten Sie mit 10 Jahren weg, kauften sich ein Erste-Klasse-Ticket sowie einen Schundroman und fuhren mit dem Zug nach Wien. Ab Ihrem 14. Lebensjahr besuchten Sie die Modeschule Hetzendorf, schlossen diese 1960 ab und wie schon gesagt, zog es Sie bald nach Paris.
Für Mode habe ich mich ja immer schon interessiert und habe auch festgestellt, dass ich besser sehen kann als meine Mutter und meine Schwester. Ich habe gesehen, wenn etwas schön ist oder nicht schön ist. Oder ich habe mir eingebildet, ich sehe es und die sehen es nicht. Also, ich meine, vielleicht hatten sie dasselbe Empfinden, aber das war nicht so. Ich meine, meine Mutter und meine Schwester hatten natürlich andere Qualitäten, aber sehen konnte ich sicher besser. Und das Sehen war für mich auch ganz wichtig, weil eigentlich niemand mit uns geredet hat oder uns Dinge erklärt hat. Ja, meine Mutter war nicht da und mein Vater auch nicht. Und mit meiner Stiefmutter wollten wir nicht reden. Und die hat sich auch gar nicht als Mutter oder irgendwie verpflichtet gefühlt, uns auf irgendetwas aufmerksam zu machen. Also geredet hat niemand mit uns.
Also da sind Sie durch diese Sozialisation zum Schauen gekommen und zum Sehen und zum Erkennen der Welt und der Dinge.
Genau, genau. Das Schauen, das Sehen war sicher für mich das Allerwichtigste. Und damit konnte ich mir die Welt auch erklären. Damit habe ich sie auch verstanden.
Für eine Modeschule gehört ja eine Handfertigkeit.
Hatte ich sowieso. Die Handfertigkeit hatte ich. Das war überhaupt kein Problem und das hätte ich auch noch lernen können dort. Aber die Modeschule war ja zum Teil, nehme ich jetzt an, auch eine Kunstschule. Wir hatten Aktzeichnen, Farbenlehre, alle diese Dinge, die mich sehr interessiert hat. Hetzendorf hat sicher sehr viel übernommen von der Kunstakademie, nämlich, dass man sich auskennt mit Farben, dass man Proportionen sieht und dass man einfach das Auge schult. Und das war sehr gut. Was damals, glaube ich, am wenigsten gut war, war die Mode. Die Mode in der Modeschule. Aber das ist ja nicht erstaunlich, wie ich dann selbst festgestellt habe, wie ich fertig war mit der Schule. Es gab gar keine Mode in Österreich. Ich habe mir dann gedacht, ich würde gerne weiter arbeiten, eben als Designerin entwerfen. Ich war dann 3 Tage bei einer Firma, ich sage jetzt nicht mehr, welche das war, und bin nach 3 Tagen weggegangen, weil ich mir gedacht habe, und wenn ich 100 wäre, würde ich das nie anziehen, was wir hier entwerfen sollen. Und dann habe ich mich mal umgeschaut. Es gab ja keine Modezeitschriften. Die einzige, die es gab, war Film und Frau aus Deutschland. Dann gab es eine Fotografin, die sehr groß und sehr alt, die Frau Rehlang, auch eine Deutsche. Bei uns gab es einfach Reporter, Zeitungsreporter, also Fotografen, die einfach Fotos für die Zeitungen gemacht haben, je nachdem, was notwendig war. Die haben dann auch Mode fotografiert, das heißt uns bei den Modeschauen und so. Und das war alles sehr konservativ. Dann war ich bei der Frau Höchsmann, ja. Sie hat mich genommen. Und da habe ich eigentlich, was die Mode betrifft, alles gelernt, was ich in der Schule sogar vermisst habe, obwohl ich nicht wusste eigentlich, was ich vermissen sollte. Trotzdem habe ich einfach so präzise Überlegungen von Frau Höchsmann und Farben, Stoffe. Stoffe hatten wir ja natürlich nur das, was wir geschenkt bekommen. Das ist normal, das verstand ich. Aber da gab es eben wunderbare Stoffe, Muster. Dann, was ich natürlich auch nicht wirklich wusste, ist, dass es ganz, ganz wichtig ist, welchen Stoff man für welches Kleid verwendet. Klar macht man einen Wintermantel nicht aus Muslin, aber trotzdem, es ist ganz, ganz wichtig, sich zu überlegen, was dieses Material macht und ob es überhaupt für die Entwürfe, die wir dann ganz lässig hingeschmissen haben. Wir haben ja nicht gewusst, wie man das wirklich macht. Und das hat uns leider auch niemand beigebracht, weil es gab zu wenig Mode. Es gab wirklich zu wenig Mode und zu wenig raffinierte Schnitte.
Wahrscheinlich gab es auch nicht die Figur.
Das ist noch was anderes, weil diese 9 Monate, die ich bei Frau Höchsmann war, sie hat ja Kollektionen gemacht und war dann immer ganz traurig, weil die Figuren waren nicht für die Kollektionen geeignet. Und ich habe sie aber immer probiert und habe dann gesehen, wie schön, wie raffiniert, wie man probiert, wo man dahin greift. Das ist nicht das, was man denkt. Das ist was anderes. Dann weiß man, wie etwas geschnitten ist, wo die Naht ist. Und dann macht man das dort und nicht immer an der Schulter, weil das hilft nicht. Also ich habe ganz viel bei ihr gelernt, aber eben besonders viel über die Gedanken, die man sich macht, wenn man eine neue Kollektion macht. Für sie war das sicher auch eine Mischung aus der Gesellschaft, die sie kannte und wusste, wer bei ihr einkauft und was sinnvoll ist, einfach um ihren Ruf zu entsprechen. Ja, das ist natürlich auch wichtig. Es gab ja auch den Adel Müller, das war sozusagen der Wiener Versace, nicht? Das war ganz was anderes. Also das waren, glaube ich, 2 komplett verschiedene Gruppen von Menschen.
Wie war das 1961, als Sie in Paris ankamen?
Ich habe dann sofort zum Telefon gegriffen, wirklich kaum hatte ich mein Hotelzimmer betreten und habe alle Haute Couture Salons angerufen, um herauszufinden, ob mich jemand brauchen könnte, weil ich hatte ja kein Geld. Ich hatte 700 Schilling, ich wusste, mit dem kann ich es nicht lange aushalten. Na gut, die Hotelzimmer waren billiger, aber sehr lang, also über eine Woche hätte ich es nicht geschafft. Und Lanvin hat gesagt, kommen Sie doch. Und die haben mich auch genommen. Also war ich mal gerettet. Und dann habe ich mich weiter organisiert. Ich habe aber sehr schnell gesehen bei Lanvin, dass ich mit meiner Ausbildung gar nichts machen kann. Die sind ganz woanders schon. Aber ich habe auch als Fotomodell sehr viel gelernt. Weil ich habe erstens viel gesehen. Ich habe viel von dem Rundherum verstanden. Und es war mir klar, was man nicht machen sollte. Man sollte die Leute nicht allein lassen, wenn man sie fotografiert, ganz egal, wer es ist. Ja. Nicht sie auffordern, irgendwas zu zeigen, weil was soll man zeigen? Man ist sowieso verunsichert. Ganz egal, ob man jetzt Fotomodell ist oder nicht. Und man braucht Verbindung, man braucht irgendeine Rückmeldung, irgendeine Bestimmung. Man weiß ja nicht, wie man ausschaut, nicht? Es geht darum, die Leute von den Ängsten um sich selbst zu befreien und sie in Situationen, in denen sie sich nicht wohlfühlen, zu entspannen und sie vergessen zu lassen, dass sie fotografiert werden.
Das können Sie ja besonders gut.
Ja, also das kann ich schon gut. Ich kann es auch deswegen gut, weil ich es so oft erlebt habe, dass ich allein gelassen wurde mit diesen Dingen. Und man braucht einfach eine Verbindung. Die kann vielfältig sein. Die kann alles Mögliche sein.
Gab es Situationen, wo Sie einfach den Draht zum anderen nicht so gut gekriegt haben und haben Sie es dann gelassen?
Natürlich gab es das. Das gab es auch ganz viel mit Schauspielern zum Beispiel, die es sehr genau wussten, wie und von welcher Seite sie gut aussehen. Oder in Amerika war es auch sehr oft so, dass die Schauspieler einem Genre zugeteilt waren, ja. Und dieses Genre sollten sie dann irgendwie verkörpern, entweder den schüchternen Büroangestellten oder den Tausendsasser oder ich weiß nicht. Und dann hatten sie auch Kleidung, die zu dieser Richtung gepasst hat. Und sie haben sich auch dementsprechend benommen.
Als Fotografin sehen Sie das Modell auch anders, als das Modell sich selbst sieht. Sie wollen für das Foto auch Ihre Idee einbringen, müssen aber auch die Vorstellung eines Auftraggebers einbeziehen oder beispielsweise eines Art Directors in der Werbefotografie. Ihnen war bei der Arbeit immer wichtig, den Menschen die Würde zu lassen.
Genau, man muss den Menschen seine Würde lassen und ganz besonders den Frauen, die ja in der Mode präsenter sind als die Männer, zumindest damals auf jeden Fall waren. Heute hat sich das ein bisschen geändert. Aber das war ein sehr wichtiger Aspekt, der mir sehr wichtig war in Paris und dann auch in New York, mit dem ich aber eigentlich immer Schwierigkeiten hatte. Ich hatte immer interessante Ideen, wie ich meine Serien gestalte, falls ich Mode fotografiere, die mir dann aber erlaubt haben, das zu tun, was ich wollte. Ja, das war aber eigentlich sehr oft eingeschmuggelt. Das war durchaus nicht im Sinne der gängigen Modefotografie und ist es heute bis zu einem gewissen Grad präsent. Aber wenn Sie sich die Modehefte anschauen, durchaus nicht immer. Für mich war das immer ganz wichtig.
Als Sie in Paris als Fotomodell arbeiteten, lernten Sie den aus Kanada stammenden Fotografen und Filmemacher John Cook kennen, ein professioneller Fotograf in der Werbe- und Modebranche. Es heißt, er wollte lieber Filme machen und versuchte daher, in den Fotostrecken Geschichten zu erzählen. Das haben Sie später in der Werbefotografie auch gemacht und in Österreich die Werbefotografie so revolutioniert.
Der John Cook kam zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich schon mehr als bereit war, was anderes zu machen. Vielleicht fotografieren, aber das war noch so ein offener Wunsch. Also da war ich noch mehr in der Mode, aber die Fotografie erschien mir dann eigentlich das Ideal, das ich vollkommen beherrschen konnte, weil ich sehen kann, nicht? Und den Hintergrund und das, was das nötige Werkzeug hat, mir wirklich der John Cook verschafft.
In der Küche?
In der Küche, ja.
John Cook ging Elfie Semodan 1971 zurück nach Wien. Gemeinsam arbeiteten beide bei Cooks Film. Der Film mit dem Titel »Ich schaff's einfach nimmer zusammen« galt bald auch für das Paar und seine Beziehung. 1973 heiratete Elfie Semodan den Künstler Kurt Kocherscheid. Mit ihm und den Söhnen Ivo und August, sie wurden 1974 und 1982 geboren, zog sie auf einem Bauernhof im Burgenland, ein paar Kilometer von Jennersdorf entfernt. Kurt Kocherscheids Freund Peter Handke hatte damals ganz in der Nähe seinen Roman »Die Angst des Turmans« beim Elfmeter geschrieben. Andere Künstler zogen ebenfalls aufs Land, siedelten sich in Neumarkt an der Raab an, eine Künstlerkolonie entstand. Dort sollten Elfi Semotans und Kurt Kocherscheids Kinder aufwachsen, das Leben in der Natur genießen.
Irgendjemand hat ja gesagt, die ersten 3 Jahre, glaube ich, sind die allerwichtigsten. Aber dann bis 6 und 10 sind auch sehr wichtig. Die habe ich alle in Oberösterreich verbracht und ich habe sie alle sicher damit verbracht, ganz viel Zeit verbracht, einfach draußen zu sein, in der Wiese, an der Laudach, in den Wäldern, soweit sie nah genug waren damals. Das ist für mich sehr wichtig, diese Möglichkeit zu haben, hinauszugehen, in den Wald zu gehen, draußen zu sein.
Der Salzburger Fotohof zeigte im Sommer 2022 den privaten Kosmos von Elfi Semodan, Kurt Kocherscheid und deren Kindern in den Räumlichkeiten der Galerie Fotohof. Titel der Ausstellung: All Personal.
Ja, aber nicht nur die Fotos von den kleinen Kindern, so viele Fotos von den kleinen Kindern waren auch nicht, sondern einfach die Fotos, die nebenbei entstanden. Eine Busfahrt nach Italien, um eine Ausstellung zu sehen. Alles Mögliche, eben auch schon Landschaften natürlich und Bekanntschaften, Freunde in Italien, Urlaube. Also wirklich alles, was persönliches Leben ist, sozusagen.
Haben Sie diese Fotos auch mit Ihrem professionellen Blick gemacht?
Ich glaube, ich kann nur so schauen. Ich kann gar nicht anders schauen. Ich ertappe mich manchmal, wenn ich auf der Straße gehe und mir Dinge anschaue, dass es mich einfach interessiert, wie etwas zusammenspielt, wie es konstruiert ist, ob da irgendwelche Schattenecken oder Pfosten von einem Gerüst. Es kann alles sein. Es kann wirklich alles sein.
Ihre unkonventionellen Perspektiven, Ihr spezieller Blick, Ihr präzises Timing, Ihre Intuition für den entscheidenden Moment. Mit Licht und Schatten machen Sie unverwechselbar und in der Welt der Fotografie einzigartig, heißt es im Katalog zur Ausstellung in der Galerie Fotohof Salzburg. Besondere Aufmerksamkeit erzielten die Werbekampagnen für Palmers und Römerquelle ab 1976. Die Palmers-Kampagne mit dem Slogan »Trau dich« war sogar ein Skandal. Der Werbegrafiker Christian Satek hatte die 3 Plakate entworfen. Zu sehen waren eine Blondine im Tanga, eine im gelüpften Schlafrock und auf dem 3. Plakat sah man eine Blondine in schwarzer Spitzenunterwäsche. Bei der Römerquelle-Werbung war das Besondere, dass die 3 dargestellten Personen immer eine Geschichte erzählten.
Man musste sich überlegen, welche Leute, und es gab ja auch einen Artdirektor, mit dem ich sehr gut zusammengearbeitet habe, und es gab einige Leute, die richtig gut waren, und da waren Besprechungen und alles Mögliche.
Was waren damals die Quellen Ihrer Inspiration?
Die Quelle meiner Inspiration waren einfach die Menschen. Es waren eben sehr viele meiner Bekannten da drauf, fast alle. Beat Furrer war auch drauf. Schön, mit zartem, hellen Gesicht und roten Locken, wunderbar. Natürlich, man kann nicht Fotomodelle fotografieren, die dann Künstler darstellen, irgendetwas darstellen, was sie nicht sind, weil dann sind es einfach 3 Fotomodelle and that's it. Und alle diese Leute waren einfach grandios und hatten so viel eigenen Charakter und Ausstrahlung. Und das, glaube ich, ist einfach nie mehr wieder passiert in dieser Form.
Sie haben für Wolfgang Schüssel die Werbekampagne fotografiert, auch für andere Parteien. Würden Sie für Parteien noch arbeiten wollen?
Also ich habe Wolfgang Schüssel fotografiert und dann habe ich auch Wranitzky fotografiert, was mir sehr viel Vergnügen bereitet hat, obwohl es komplizierter war. Weil ihn hat das nicht interessiert und das hat lang gedauert, bis das dann so funktioniert hat, wie es sein sollte. Und heute finde ich das schon sehr schwer. Also ich habe mir das schon überlegt, Wolfgang Schüssel war damals vor dieser Koalition. Das wäre vielleicht schwieriger geworden. Und heute würde ich das gar nicht machen. Ich fotografiere auch Personen nicht, die ich einfach nicht fotografieren will, aus den verschiedensten Gründen.
Sie haben für die internationalen Magazine wie Vogue, Elle, Esquire, Marie Claire, Harper's Bazaar, den New Yorker gearbeitet und wurden außerdem mit Reisedokumentationen und Künstlerporträts beauftragt. Porträts interessieren Sie ja noch immer.
Ja, Porträts ist das ewige Thema, das sich nie abnützen wird. Denn wir sehen alle so verschieden aus, dass man gar nie aufhören muss, Porträts zu machen.
In einem Interview haben Sie einmal erzählt, Sie wussten sehr früh, dass Sie in die Künstler- und Künstlerinnen-Szene eintauchen wollten. Ihre beiden Ehemänner Kurt Kocherscheid und Martin Kippenberger waren bedeutende Kunstschaffende. Haben Ihre Männer Sie in Ihrer Arbeit beeinflusst?
Wenn ich jetzt gefragt worden bin, wie ich jung war, sehr jung, ich meine 15, 16, in welchem Milieu ich sein wollte. Das habe ich mir nämlich überlegt, weil natürlich alle Leute aus allen verschiedenen Milieus gekommen sind, die ich kennengelernt habe. Alles hat es gegeben. Und ich war sicher mit 16, ganz sicher, dass ich am allerliebsten im Künstler-Kunstmilieu sind, weil das hat mir am meisten Freiheit gelassen. Es war immer Freiheit. Es war Freiheit. Und es war natürlich ganz wichtig, mit wem ich zusammenlebe. Aber das war nicht, weil die mich irgendwo hingeführt haben. Natürlich haben sie mich beeinflusst. Wir haben uns gegenseitig beeinflusst. Das ist ja ganz klar, wenn man mit jemandem zusammenlebt. Und wenn man dessen Arbeit auch noch schätzt und liebt, dann schaut man das an, überlegt sich, wie der das macht. Aber Malerei und Fotografie, das ist sehr verschieden. Da gibt's nur Grundhaltungen, die ähnlich sind. Aber man kann lernen, auch von der Freiheit, von einer Freiheit zu malen und von einer anderen Freiheit oder Wichtigkeit von Überzeugungen, wie man ein Bild und warum man ein Bild machen sollte oder von Impulsen. Also da gibt es so wahnsinnig viele verschiedene Wege. Und ich glaube, man kann nicht jemanden wirklich imitieren, weil ein Bild zu malen, das besteht aus so wahnsinnig vielen Bestandteilen einer Persönlichkeit.
Das Milieu, das Sie schon so früh faszinierte, war das Milieu der Wiener Gruppe rund um die Literaten H.C. Artmann, Oswald Wiener, Friedrich Achleitner, Konrad Bayer, Gerhard Röhm und Oswald Wiener. Zu dieser Gruppe gehörten auch Elfriede Gerstl, Ernst Jandl, Friederike Mayröcker und andere. Ein zweites Milieu war das der Wiener Aktionisten. Zu ihnen gehörte Arnulf Reiner, Adolf Frohner, Günter Prus, Otto Mühl, Hermann Nitsch und Rudolf Schwarzkogler. Diese Künstler nahmen die amerikanische Happening- und Fluxusbewegung auf und setzten sie auf provokante Weise um. Sie wollten durch das Brechen von Tabus eine nur am Konsum orientierte Gesellschaft provozieren. Sie wandten sich gegen repressive gesellschaftliche Zustände und suchten bewusst die Konfrontation mit staatlicher und kirchlicher Autorität. Mali Export führte den auf allen Vieren kriechenden Peter Weibel mit der Hundeleine durch die Wiener Innenstadt. Diese Aktion »Mann als Hund am Gängelband der Frau« hatte viel Beklemmung und Irritation hervorgerufen. Auch andere Happenings waren für viele erschreckende, fürchterliche Aktionen.
Ist vielleicht so wie mit mir. Die schauen viel schrecklicher aus, als sie sind. Das war zu Anfang meiner Fotografie, sind zwei Männer gekommen, die, glaube ich, mit mir arbeiten wollten oder etwas diskutieren. Und das haben wir dann auch gemacht und dann sind sie weggegangen und ich wollte ihnen eigentlich nachlaufen. Und da habe ich gehört, wie sie beim Hinuntergehen gesagt haben, ja, sie ist ja gar nicht so schrecklich, wie man immer glaubt. Da habe ich natürlich nichts mehr nachgerufen, sondern habe die Tür leise zugemacht und habe gedacht, ja, anscheinend, obwohl, wie gesagt, selber sieht man sich ja eher als Reh im Wald, als Scheues, aber diesen Eindruck mache ich, glaube ich, nicht.
Es gibt ja auch vorwiegend Fotos, auf denen Sie ernst schauen, nicht lächeln.
Die ernsten Fotos sind vielleicht, weil das Lächeln immer bevorzugt wird, besonders von älteren Frauen. Das mache ich schon mal gar nicht. Da schaue ich lieber zum Fürchten aus. Aber wie Weibel und Wally Export waren, das war nämlich 61 bis 70, 71, 72. Da waren alle diese Dinge. Da habe ich zwar davon gehört, ich habe auch von den Happenings gehört und bin in Paris in die amerikanische Botschaft, da war ein Happening, um das zu sehen. Aber ich habe gehört, gegen die Happenings in Wien ist das überhaupt kein Vergleich. Aber das habe ich jetzt gar nicht so eins zu eins genommen. Es war schon sehr interessant für mich, nämlich was da an der Öffentlichkeit kam. Aber für mich persönlich war das ja schon immer wichtig. Und ist es auch heute noch. Ich musste da nicht so speziell abweichen oder drauf reagieren. Also ich habe mir das jetzt nicht wirklich zum Vorbild genommen. Ich kann nur sagen, dass natürlich das, was damals passiert ist, einfach wichtig war, weil es einfach mal alle diese Dinge an die Öffentlichkeit gebracht hat. Und man musste sie wahrnehmen, ob man das jetzt wollte oder nicht. Man konnte nicht sagen, das stimmt nicht, das existiert nicht. Also ich habe zum Beispiel, wie ich 21, 22 war, den dringenden Wunsch meiner Freundinnen oder Bekannten nach Ehe und Kind auf keinen Fall geteilt. Es war für mich eine schreckliche Idee, mit 22 ein Kind zu haben. Ich habe mir gedacht, ich weiß nichts, ich habe nichts, ich habe keine Ahnung vom Leben, ich kann doch jetzt nicht ein Kind haben. Da kann ich ja überhaupt nichts mehr machen, nicht? Das war meine große Sorge. Und Kurt Kocherscheid war der Einzige, mit dem ich mir vorstellen konnte, dass das möglich wäre, ja? Und das war ja auch möglich.
Nach dem Tod ihres Mannes Kurt Kocherscheid gingen sie nochmals eine Ehe ein, und zwar mit dem Maler, Aktionskünstler, Performancekünstler und Fotografen Martin Kippenberger. Ihnen war nur ein gemeinsames Jahr gegönnt. Der Künstler starb 1997 am Leben, wie es in einem Nachruf hieß. Bei ihnen fühlte er sich aufgehoben. Sie arbeiteten auch mit ihm. Es entstanden mehrere Fotostrecken. Jetzt denken Sie daran, ein Buch zu machen.
Ja, das ist ja eher lustig. Ich will jetzt ein Buch machen, das Martin und ich gemeinsam machen wollten. Martin hat vorgeschlagen, wir müssen ein Buch machen. Und ich habe mir gedacht, wie machen wir ein Buch? Wie geht das? Macht der Martin Bilder und ich fotografiere sie? Das ist aber nicht sehr lustig für mich. Oder fotografiere ich den Martin? Oder wie machen wir es gemeinsam? Ja. Und Martin hat dann vorgeschlagen, hat er gesagt, ja, wir machen ein Buch und wir machen nur Fotos, die du nie verwenden würdest, weil du sie eigentlich wegwirfst. Und das fand ich grandios, weil so haben wir beide etwas gemacht, aber beide nicht genau das, was wir sonst machen. Das heißt, das ist ein sehr interessantes Projekt.
In der Kunst hatte die Malerei und Bildhauerei immer einen höheren Stellenwert als die Fotografie. In Österreich gab es eine lange Diskussion um ein Museum der Fotografie etc. Es ist gar nicht lange her, dass auch die Fotografie der Kunst gleichgestellt wird. Die Albertina beispielsweise zeigt jetzt auch immer wieder Fotoausstellungen. Warum hat das so lange gedauert?
Weil wir konservativ sind. Mir wurde vorgeworfen, immer mal, Aber sie haben ja Mode fotografiert. Und ich habe mir gedacht, na, was haben denn die berühmtesten Fotografen in Amerika gemacht? Die mussten auch leben. Die haben alle Mode fotografiert, aber sehr gut. Es kommt ja darauf an, was man wie macht, nicht? Die haben die Modefotografie zu einem Status erhoben, den sie wahrscheinlich vorher nicht hatte. Aber das wurde mir hier zum Vorwurf gemacht, noch vor ein paar Jahren.
2021 widmete Ihnen das Kunsthaus Wien eine große Retrospektive. Unter dem Titel Haltung und Pose wurden rund 150 Arbeiten aus 6 Jahrzehnten Ihres Schaffens gezeigt. Bekannte Mode- und Werbefotografien wurden ebenso gezeigt wie eindringliche Porträts bis hin zu poetischen Landschaften und Stillleben, wie Sie sagen, nicht Stillleben. Gab es hier ähnliche Herangehensweisen wie bei Ihrer Ausstellung im Kulturforum New York?
Das war ganz anders insofern, als New York im Vergleich zu dem Kunsthaus sehr viel kleiner war, denn das Kunsthaus ist riesig. Das war mit 2 Stockwerken. Das war unglaublich viel. Und damals, also im Kunsthaus, war eben Bettina Leidl und eine wunderbare Kuratorin noch, die meine Fotografie, die Serien, die ich vorgeschlagen habe, die haben sie dann gemeinsam ausgesucht. Und dann haben sie gesagt, sie würden das gerne ohne mein Zutun aufhängen. Das finde ich eigentlich immer ganz spannend. Außerdem hatte ich wirklich das Gefühl, dass die beiden das unbedingt machen wollten. Sie waren unglaublich engagiert. Und ich habe mich sehr sicher gefühlt und habe gesagt, sie sollen es doch wirklich machen. Denn manchmal ist es gut, wenn man nicht selber immer die Zusammenhänge herstellt, die man liebt, aber die man auch kennt. Vielleicht ist es viel besser, das macht mal jemand, der das ganz neu sieht. Dann gibt es auch wieder neue Eindrücke für mich. Und das haben sie gemacht. Und es war gut. Es war gut. Sie haben das wirklich super gemacht. Und das war viel. Es war viel Arbeit. Und natürlich noch etwas, was wichtig war. Es war überhaupt nicht chronologisch gehängt. Ja, das war ganz wichtig. Gleichzeitig war es sowieso nicht wirklich möglich, zu sagen, welche Fotos alt oder neu sind.
Ist ja für ein Lebenswerk wunderbar. 50 Jahre Fotografie, mehr als 50 Jahre Fotografie und man kann dann den Unterschied nicht.
Nein, man kann das nicht wirklich sagen. Ich meine, von meinen allerersten Schwarz-Weiß-Fotos kann man es vielleicht schon sagen, aber auch nicht von allen. Aber ich glaube, das macht es schon aus, dass mir die Menschen immer wichtiger waren, als die Mode zu fotografieren. Also ich wusste, wenn ich keine Präsenz habe, wenn ich keinen interessanten Menschen auf dem Foto habe, dann ist das Foto uninteressant. Und die Mode kann zwar schön sein, aber das Foto als Foto ist nicht sehr viel wert. Das ist ganz wichtig, dass man einfach eine Stimmung hat, eine Persönlichkeit, die interessant ist und einfach interessant bleibt. Das Kleid ist ja irgendwann mal sehr altmodisch. Wenn man das sieht, so ist es.
2024 fand im Carolinum in Linz eine große Ausstellung mit Arbeiten ihrer Landschafts- und Modefotografien statt. Die Bildserie OT New York 1999 in Klammer Birkenwald, der aber künstlich hergestellt wurde, war tonangebend für die Themen dieser Ausstellung. Gezeigt wurden Experimente mit Modefotografie und die Überschneidung von kommerzieller Arbeit und künstlerischen Interventionen. Es wurden auch Fotografien aus der Zusammenarbeit mit Helmut Lang, ihrem langjährigen Freund, auch in schweren Tagen in New York, gezeigt. Es sind Fotos, die eilige Momente vor dem Laufstegauftritt wiedergeben. Während der gesamten Ausstellung wurde das Publikum auf- und herausgefordert, Details der Fiktion zu enthüllen und Parallelen zwischen Natur, Kunst und dem menschlichen Körper zu entdecken. Diese Schau war wiederum ein Schaffensbogen ihres Lebens. Eine Anerkennung war auch der große Landespreis für Kultur und Fotografie, der Ihnen von Landeshauptmann Thomas Stelzer übergeben wurde. Schließt sich hier ein Lebenskreis?
Naja, ich hatte ja noch meine Großmutter eine Zeit lang in Oberösterreich, die ich sehr geliebt habe, die wie der Fels in der Brandung meiner Jugend war. Und jetzt bin ich wieder öfter dort. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Es gab einfach oder es gibt noch immer das Salzkammergut, das wichtig wurde. Oberösterreich wurde so wichtig und hat wahrscheinlich auch Künstler gesucht, die etwas mit diesem Land zu tun haben, um sie auszustellen, um zu zeigen, wir sind da, wir haben Leute, die das machen, was man jetzt braucht. Und dann habe ich ja noch dazu die Bürgermeister dieses Territoriums fotografiert, was ich wirklich sehr gern gemacht habe. Und zwar einfach sehr gern gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, ich bin aus Oberösterreich und die sind sicher nicht alle ganz unkompliziert. Und nachdem ich jetzt mich wahrscheinlich nicht einmal bemühen muss, die oberösterreichische Mentalität zu verstehen, mache ich das.
Wobei die Salzkammergut-Bürgermeister noch einmal speziell sind.
Ja, vielleicht sind sie speziell, aber ich bin auch speziell. Oder sagen wir mal kompliziert, wenn es sein muss. Das ist für mich wahrscheinlich ganz natürlich. Und das hat alles wunderbar geklappt. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht.
Das war für die Salzkammergut Kulturhauptstadt 2024.
Ja, genau. Ich war ja jetzt wieder in Oberösterreich und habe dann so das Gefühl, ich muss jetzt mal schauen, ob wir uns alle ein bisschen ähnlich schauen und ob ich ausschaue wie eine Oberösterreicherin. Und habe dann meinen Sohn gefragt und der hat gesagt, das kann man wahrscheinlich nicht sagen, aber es gibt hier so eine Stimmung, das war bei der Preisverleihung, so eine Energie, die da ist und die hast du auch. Und das ist vielleicht wirklich oberösterreichisch.
Das haben Sie sich behalten, obwohl Sie schon mit 10 Jahren weggegangen sind?
Ich war dann allerdings noch sehr lange in den Schulferien, immer bei meiner Großmutter.
Einer starken, schönen Frau haben Sie einmal in einem Interview gesagt. Haben Sie Ihre Schönheit und Stärke von der Großmutter geerbt?
Ihre Schönheit habe ich nur auf Fotos gesehen, aber die Schönheit meiner Mutter habe ich immer gesehen und die war auch stark und schön. Also vielleicht sind das einfach die Frauen bei uns.
Mussten Sie sich von diesen starken Frauen emanzipieren?
Also ich hatte nie das Bedürfnis oder die Notwendigkeit, mich in dieser Zeit zu emanzipieren. Ich hatte immer großen Bedarf an Freiheit. Freiheit. Ich brauchte Freiheit. Und das kann man vielleicht genauso gut mit Feminismus, Emanzipation oder sonst etwas verwenden, weil das ist einfach die Freiheit, man selbst zu sein und sich selbst behaupten zu wollen, zu müssen, zu wollen.
Waren Sie ein wildes Kind, ein wildes Mädchen?
Das kann man natürlich selbst sehr schwer sagen. Aber meine Schwester würde sagen, ja, ich war ein ungeduldiges Kind.
Sie waren ein Kind, das immer mehr gesehen hat als alle anderen und perfektionierten das. Häufig fangen sie auf das Zufällige ein und verwandeln diese Momente in fesselnde Kompositionen, bei denen es ihnen gelingt, die Grenze zwischen Kunst und Modefotografie zu verwischen. Wie wichtig waren Ihnen dabei Kunst und Kunstgeschichte als Inspirationsquelle?
Die Kunstgeschichte ist ohnehin sehr präsent in meinen Fotos. Das hat mich immer interessiert und es hat mich auch immer fasziniert, wie Maler die Bilder von Menschen gestaltet haben und was darin alles verborgen ist. Hinweise, der Finger zeigt auf den Boden oder irgendwohin. Man sieht es gar nicht, wenn man nicht aufpasst oder gewisse Gegenstände. Also es gibt so unglaublich viele Dinge zu entdecken. Ich habe ja Maler auch beneidet, haben wir gedacht, die können auch 50 Menschen machen und alle sehen interessant aus, weil sie alle an irgendetwas denken, einen Gesichtsausdruck haben, der einverstanden ist mit dem Motiv oder nicht oder mit der Person. Also das ist very fine-tuned. bringt man mit 50 Menschen auf einmal nicht so zusammen.
Sie haben unterrichtet. Hat Ihnen das Spaß gemacht, mit jungen Menschen zu arbeiten?
Ich mache gerne immer wieder einen Workshop, aber ich möchte nicht unterrichten, weil mir das einfach zu viel Zeit nimmt. Und da müsste ich müsste mich zu viel damit beschäftigen. Weil da fühle ich mich verantwortlich, wenn ich das weitergeben muss.
Elfi Semmutan ohne Kamera ist unvorstellbar?
Für mich nicht, aber nein, Sie meinen überhaupt, dass ich es aufgebe? Naja, nein, warum sollte ich das?
Elfi Semmutan, die Grand Dame der Fotografie bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Inspiriert durch Austria Kultur International, dem österreichischen Kulturforum New York und dem Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten der Republik Österreich. Auf bald sagen die Musikerin Jelena Poproschan und Elisabeth Juliane Nöstlinger, die sie durch das Gespräch geführt hat.